Unter vier Augen, Ihr Wissenschaftspodcast der Ophthalmologie.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Unter vier Augen, dem Ophthalmo-Podcast. Mein Name ist Annika Licht und ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Ich unterhalte mich heute mit Herrn Professor Feldgen über die Netzhaut. Und heute geht es um Netzhautchirurgie bei Thrombozytenaggregation, ein No-Go. Wir sprechen über eine Studie von Lauermann und Kollegen und widmen uns damit einem immer wieder erwähnten Punkt in der Aufklärung für eine Phasenplanarvitrektomie, nämlich den Blutungen. Wobei die Studie sich hier eher auf die schweren Blutungen konzentriert. Richtig, Nikolas?
Genau. Ja, grüß Gott und vielen Dank für das Gespräch, Annika.
Immer gerne. Es ist leider schon das Letzte in diesem Monat, aber wir wiederholen das bestimmt.
Ich hoffe sehr.
Erste Frage, ganz wichtig. Was ist denn eigentlich eine schwere Blutung und wie soll ich das überhaupt als Assistenzarzt wissen?
Tja, wie soll man es überhaupt wissen? Also das ist die Hauptfrage, von der das Ganze ausgeht. Und wir haben versucht, das Ganze ein bisschen zu sortieren, indem wir erstmal geguckt haben, retrospektiv geguckt haben bei uns im Haus, wer hat denn überhaupt Blutungen entwickelt und was ist daraus geworden? Weil alle Operateure, wir hatten es in einer früheren Sendung schon mal über Schmerzen und wo ich frech behaupte, dass die Operateure mit Schmerzen irgendwie nicht so eine Assoziation haben. Und hier ist es andersrum.
Wir lesen bestimmt viele nette Kommentare.
Ja, genau, darüber. Genau. Also ich bin mittlerweile im Ausland, also ist mir egal.
Genau.
Okay. Die Blutung ist genau das Gleiche, dass wir irgendwie reflexartig vielleicht aus dem Studium noch gelernt haben, man muss irgendwie alles absetzen, bevor man operiert, bevor man irgendwas reinschneidet. Mhm. Und ich glaube, wir sind uns, weil die früher war ja, so, als ich nicht studiert habe, gab es ja nicht so wahnsinnig viel, behaupte ich, oder ich habe alles vergessen, aber es gab das Markomar und es gab das Aspirin und viel mehr war gar nicht. Und jetzt ist es halt doch echt komplex geworden, die Blutungstherapie oder die Gerinnungstherapie. Und die Indikationen werden auch immer mehr. Und es ist echt riskant in vielen Fällen, wenn man blutungshemmende Medikamente absetzt. Und ich hatte das Glück, mit zwei wirklich exzellenten Gerinnungsexperten aus Berlin, dem Herrn Zucker und Herrn Skosnielny, eine private, andere in der Charité zusammenzuarbeiten und dieses Thema einfach mal systematisch zu bearbeiten und zu beackern. Und ich habe da so viel gelernt wieder. Im Grunde wie im Thema Schmerztherapie auch. Einfach mal in eine andere Richtung schauen. Und es ist so riskant, gerinnungshemmende Medikamente abzusetzen, ohne genau zu wissen, was los ist. Und das erlebe ich ja jeden Tag. Auch hier in der Schweiz erlebe ich das, dass man, obwohl ein bisschen weniger, weil die haben ja immer noch ihr Fremdjahr. Das heißt, die müssen ein Jahr, bevor sie in die Augen erkunden dürfen, müssen sie in entweder Innere oder Chirurgie gehen und dort ihren Dienst machen. Mhm. Das heißt, sie sind tatsächlich also besser als jemals war in Innere und Chirurgie. Und haben ein bisschen mehr Verständnis noch von diesen ganzen Systemerkrankungen und Medikamenten. Und mir geht es so oft, wenn ich frage, ja, hat Markomar, ja, warum denn? Dann ist schon fertig. Dann wissen schon viele nicht mehr, warum überhaupt Markomar genommen wird. Und dann kommt ja ganz oft raus, es wird einfach vergessen abzusetzen oder es gibt gar keinen wirklichen richtigen Grund.
Ja,
und dann,
ja.
Klar, dann kann man es natürlich mit Rücksprache mit dem Hausarzt oder Hausärzten absetzen, aber es gibt genauso gut andere Situationen, wo man es auf gar keinen Fall absetzen darf, weil die Mortalitätsrate dann durchaus steigt. Ich habe gelernt, dass sie bis zu 2% beträgt, wenn man ein Medikament absetzt, umsetzt, also an diesen Medikamenten rumspielt. Und deswegen wäre, und das war die Ausgangs...
Das ist ja schon echt viel,
und das war die,
statistisch gesehen.
Absolut, das geht ja dann nicht um ein bisschen schlechter sehen, es geht ja um Leben und nicht Leben. Deswegen war die Ausgangshypothese von diesen ganzen Dingen, die wir da gemacht haben, war, müssen wir es denn überhaupt absetzen? Gibt es denn wirklich genug Gründe, die belegen, dass wir gerinnungshemmende Medikamente nicht mehr ansetzen, dass wir die absetzen müssen? Und ich kann es kurz zusammenfassen.
Auch ganz cool, mal einen Schritt zurückzugehen quasi und zu überlegen, ist das sinnvoll, was wir machen?
Ja, öfters mal.
Ich hatte unterbrochen.
Aber ich kann es kurz zusammenfassen. Also es ist tatsächlich nicht, in allermeisten Fällen ist es nicht nötig, das zu tun. Und ich habe es jetzt tatsächlich, seit ich diese Daten gesehen habe und seit ich diese Kooperation habe, das ist immerhin schon seit 6 Jahren, habe ich keinen einzigen Patienten mehr umgesetzt oder abgesetzt und habe keine erhöhten Blutungen, weil ich die ja auswerte auch. Also das ist tatsächlich in einer N gleich 1 Situation ist es nicht passiert bisher. Aber es ist ein bisschen spooky, weil wir alle aus dieser Tradition kommen, dass um Himmels Willen bloß nichts abgesetzt werden kann, darf.
Ja, man wird ganz nervös, wenn man darüber nachdenkt. Man setzt bei einem Makomar-Patienten vor einer PPV keine Blutung, also die nicht.
Ja, und dann ist aber die Frage, ist dann, wo ist denn die Grenze? Wann ist denn das auch? Und dann sagen die Gerinnungsexperten ja 1,4 INR ist die Grenze, wo über alle chirurgischen Fächer hinweg die Meinung besteht, dass da kein erhöhtes Risiko mehr ist, also unter 1,4. Aber was ist denn mit 1,8, 2,5, 2,8? Weiß ja keiner. Und noch besser Aspirin, dann sagen wir mal 10 Tage vorher absetzen. Ja, okay, aber dann fragen die Experten auch, wie soll denn die Thrombozytenzahl denn sein, die funktionieren? Und dann sagen wir, welche Zahl meinen Sie? Also ich kenne die ja gar nicht. Und dann sagen die zu Recht, aber es gibt, bist du schon klar, dass es 50 Medikamente gibt, frei verkäuflich, die Acetylsalicylsäure enthalten. Und die ich nur aus dem Nachttischschrank meiner Großmutter noch kenne, so alle alte Namen, und die alle ASS enthalten und diese Blutung machen können. Und dann müssen wir bei jedem Patienten 50 Medikamente abfragen. Kann man machen, wenn man viel Zeit hat, aber die meisten haben, glaube ich, das nicht. Und deswegen nochmal zurück zur Ausgangsfrage, muss es denn wirklich sein? Und ich glaube, dass es jetzt ein erster Schritt ist, das ist nicht das Ultimative, aber es ist ein erster Schritt ist, dass wir nach den schweren Blutungskomplikationen geschaut haben und also nicht nur noch ein bisschen Glaskörperblutung, sondern wirklich Blutung, die wir vorher definiert haben, in fünf, also eine Skala gemacht haben von 0 bis 5, sowohl für die Vitrektomie als auch für die einleitende Operation, wo wir sagen, okay, das muss nochmal operiert werden, und das sind klar definierte Komplikationen, nach denen wir suchen, und zwar in dieser prospektiven Kohortenstudie. Es war ja nichts randomisiert, es war natürlich eine Fallserie.
Und es waren ja auch echt viele Patienten, also fand ich zumindest, oder?
Ja, also es war 374 Patienten, die wirklich konsekutiv untersucht wurden durch eine ganz fleißige Doktorandin hier, Frau Klingelhöfer, die auch mit auf dem Paper drauf ist. Und wir hatten
Lob an dieser Stelle
wirklich ganz außerordentlich fleißig war sie, und sie hat 15 Patienten, also 4% der Patientinnen und Patienten hatten wir schwerwiegende Blutung, und schwerwiegende Blutung heißt, dass wir nochmal eingreifen mussten. Und das ist schon 4%, finde ich, schon der Rede wert. Aber es hat überhaupt keinen Zusammenhang mit der Einnahme von Antikoagulantien oder gerinnungshemmenden Medikamenten, sondern war eher dem Eingriff geschuldet. Also da muss ich leider, ich habe ja vorhin in der Schmerzsendung mich geoutet, dass ich so ein glühender Anhänger der Buckelchirurgie bin. Diese Liebe, die rostet auch nie, keine Sorge. Aber es sind tatsächlich die jüngeren Leute, die eine Plombe kriegen, wo man oder eine Zerclage kriegen, wo man noch transskleral punktiert, die haben häufiger geblutet.
Ja.
Und wir fanden es auch mehr bei Patienten mit dem Diabetes und bei einer Karotisstenose, wobei das natürlich Patienten sind, die ein defektes oder nicht mehr ganz intaktes Gefäßnetz haben.
Ja. Ja. Ein paar Fragen an der Stelle. Und zwar mit transskleral punktiert, meinen Sie da Exodrainagen?
Genau.
Und was genau ist das? Können Sie es vielleicht einmal noch mal kurz erläutern?
Also es ist ganz oft so, wenn man eine Buckelchirurgie macht, dann sucht man das Loch auf und näht dort eine Plombe drunter und entlastet diesen mechanischen Zug durch den Riss, durch das Hufeisenvorarmen, indem man das mechanisch entlastet. Und dann bleibt noch Restflüssigkeit, und die ist manchmal so viel, die muss man nicht immer punktieren, im Himmels Willen, aber die ist manchmal so viel, dass man dort keine Tamponade, kein Gas mehr reinkriegt. Da muss man also ein bisschen für Platz schaffen. Manchmal kann man es über die Vorderkammerpunktion hinkriegen, aber meistens muss man doch dann die subretinale Flüssigkeit irgendwie trainieren. Da gibt es dann so Elektrolysenadeln, die aber meistens nicht so ganz gut funktionieren, weil die subretinale Flüssigkeit, der Glaskörper, dieses Hyaluron, ist ja doch relativ zäh. Und seit ich in Göttingen bin, punktiere ich, was ich dort übernommen habe, was ich sehr gut finde, tatsächlich scharf mit einer 15-Grad-Lanze, also mache ein richtig kleines Loch ins Auge. Und dann sprudelt das da so raus, und das erfreut einen, bis man dann reinguckt bei der Kontrolle. Und dann ist man manchmal selten, aber manchmal nicht mehr so erfreut, wenn man ein bisschen Blutung hat. Und man muss halt sich immer gewahr sein, wo die Blutung hinlaufen könnten und wo sie auch entstehen können. Sie entstehen also eigentlich sehr selten, wenn man unter dem Muskel punktiert. weil die Gefäße auf den Muskel laufen und man sollte, wenn möglich, nicht 45 Grad punktieren, also da, wo die Vortexvenen sind. Dann kommt man eigentlich ganz gut damit.
Ja. Okay, also so viel zu den praktischen Tipps. Ich hoffe, eines Tages werden sie für mich relevant. Aber vielleicht ist es ja für manche HörerInnen jetzt schon der Fall. Und in Bezug auf die Erwägung einer Exodrainage ist diese Studie natürlich auch nicht relevant. Also wenn man sich anguckt, dass da das Blutungsrisiko, also das Risiko für eine schwere Blutung, gleich kommen wir bitte nochmal auf die Skala zu sprechen, das ist für mich ganz wichtig. Da kam das ja wirklich vor. Also dann überlegt man sich vielleicht zweimal, auch wenn es in der OP ganz schön ist. Gut, dann an der Stelle einmal zur Skala. Sie hatten eine Skala von 0 bis 5 erwähnt.
Genau, also 0 ist wirklich keine Blutung und 5 ist die unkontrollierbare Massenblutung, so dass man, dass die Operation abgebrochen werden muss bei der Vitrektomie. Und bei der,
ist das eine explosive Blutung?
Im Grunde sowas, ja,
bei
genau. 5
dann?
Genau. Okay. Also das passiert natürlich super selten, dass sowas passiert. Gerade bei einer Ablatio, Bei subretinalen Blutungen kann es mal sein, bei Traumaaugen kann es natürlich sein, aber bei einer klassischen rekmatogenen Ablatio passiert es eigentlich im Grunde nicht. Aber was wir haben, ist so eine 1 auf der Skala, eine 1, das ist eine Blutung, weil auftritt, die dann zwar spontan stoppt, oder dass man den Druck höher machen muss, das wäre dann die Version 2, also die Stufe 2, dass man eine Endodiotomie braucht, Stufe 3 und dass man sie komprimieren muss mit einem Vitrektom oder mit einem Staubsaugerkanüle, wäre eine Stufe 4. Das hat man so uns, man uns so überlegt und es war ein Vorschlag in die Gemeinschaft quasi international, diese Skala zu übernehmen. Wir haben es fürs Glaukom auch gemacht, haben die gleich fleißige Doktorandin, die hat noch ein bisschen Kraft und die hat dann auch die Glaukompatienten untersucht, was ich hier hoch anrechne und auch das haben wir dann publiziert. Darüber soll es halt heute aber nicht gehen, aber auch da gibt es eine Skala, die wir als Vorschlag in die Welt hinausgesendet haben und ja, kann man auch eine andere finden, natürlich logischerweise, aber wir fanden die ganz...
Aber es ist ja schön, das so ein bisschen quantifizieren zu können.
Genau, wir fanden die eigentlich ganz intuitiv, sagen wir so, weil das sind die Dinge, über die wir immer reden und anhand derer wir dann Entscheidungen treffen und deswegen haben wir diese Skala so aufgestellt.
Ab wo sprechen Sie dann von einer schweren Blutung?
Also eine schwere Blutung ist für mich eine, die mehr braucht als nur ein bisschen Endodiotomie, also wo man draufdrücken muss, wo man den Druck hoch machen muss.
Also ab drei quasi. Ja.
Genau, ab 3, 4, 5.
Okay, gut. Ganz kurze Nachfrage zur explosiven Blutung. Können Sie den Begriff vielleicht einmal kurz erläutern, so ganz kurz nur umreißen?
Also explosive Blutung ist ja ein Begriff, der war tatsächlich früher, als ich noch ausgebildet wurde, wirklich ernsthaft zu nehmender Begriff, weil wir bei der Kataraktoperation wesentlich größere Schnitte gemacht haben. Nicht mehr natürlich, so weit bin ich nun auch nicht mehr den Gräfeschnitt, aber schon größere Schnitte. Und auch immer corneoskleral aufgemacht haben. Und da war ein ordentliches Loch im Auge. Und wir haben natürlich deswegen auch ein bisschen länger gewartet, bis wir die Patienten operiert haben. Nicht so wie heute, wo man relativ früh rangeht. Und es waren dann ältere Patienten mit einem schlechteren Gefäßnetz und da kann es dann sein, wenn so eine Druckschwankung passiert, dass plötzlich die Aderhaut rupturiert und dann quillt einem die ganze Aderhaut entgegen, die Netzhaut drückt nach vorne. Das ist ein Bild, was man bitte nicht so oft sieht und wo man einfach nur nichts machen kann, außer schnell das Auge zu und drauf drücken und einfach Gegendruck machen, aber das Auge ist in der Regel verloren. Weil einfach, die ganze Aderhaut rupturiert ist. Und das kann verschiedene Ursachen haben, die sind heute wirklich noch sehr selten, aber das ist so der größte anzunehmende Unfall, den wir bieten können in der Chirurgie.
Also eine arterielle Blutung quasi aus dem am stärksten durchbluteten Gewebe des Aderhaut.
Genau.
Wird ja auch gerne im Anatomieunterricht erwähnt und dann vergessen und dann taucht es als Assistenzarzt wieder auf.
Wie vieles, was vergessen wird.
Yeah. Okay. Ja, absolut. Okay, vielen Dank. Das ist schon mal ganz wichtig für die Studie und auch fürs weitere Leben, dass man quasi so ein bisschen weiß, was ist eigentlich eine schwere Blutung. Dann hätte ich noch eine Frage zu der Studie an sich. Wenn Sie jetzt anschauen, was herausgekommen ist, was sind die nächsten Fragestellungen, denen Sie auf jeden Fall nachgehen möchten?
Also natürlich möchte man es jetzt noch mehr differenzieren. Also hängt es doch ein bisschen noch mehr von den Eingriffen ab. Also ich glaube, es macht wenig Sinn, nach den Daten, die wir gesehen haben, jetzt weiter in Richtung Medikamente zu gucken. Aber dass wir prinzipiell an die Eingriffe rangehen und überlegen, ob wir nicht von Patientengruppen ein bisschen homogenere, größere Patientengruppen finden können, von denen, die wir jetzt da als Risikofaktoren identifiziert haben und da nochmal genauer reingucken, ob die wirklich so gefährdet sind, ob man das dann auch vielleicht beziffern kann, ob man sagen kann, du hast ein 20-prozentiges Blutungsrisiko beispielsweise. Das würde mir helfen bei der Aufklärung und bei der Führung der Patienten und auch beim Gespräch, was die Erwartungen angeht.
Und 20-prozentiges Risiko für eine schwerere Blutung dann oder für eine überhaupt das Auftreten einer Blutung? Nee, für eine
Für eine
schwerere
schwere
Blutung
Blutung
dann,
haben. Wir
ne?
reden nur von schweren Blutungen, genau.
Genau. Okay, also für eine schwerere Blutung dann versus 2% Mortalität, also wo es ums blanke Überleben geht, je nachdem, das ist ja schon auch ein Riesenunterschied, auch wenn das Auge einem sehr nahe geht. Ja, wäre auf jeden Fall total interessant. Und ich glaube, die Studie hat einen da definitiv weitergebracht. Ich hätte auf jeden Fall nicht mit dem Ergebnis gerechnet.
Ja, wenn man das vergleicht, wenn man das in Waagschale wirft, auf der einen Seite des Überlebens, auf der anderen Seite das nicht mehr sehen. Da gibt es ja ganz gute Studien zum Z-Valent-Verschluss, die ich natürlich aus Hobbygründen gut kenne. Und die zeigen eindeutig, dass die Patienten, dass es einen ganz erheblichen Teil von Patienten gibt, die bereit wären, ihr Leben gegen Sehen zu tauschen. Also
Wow,
da wird
was?
gefragt, wie viele Jahre würden Sie hergeben, um einfach jetzt noch besser sehen zu können. Und das sind eine Reihe von Patienten, die sagen, ich würde einfach auf 10 oder 15 Jahre meines Lebens verzichten, wenn ich jetzt noch besser sehen könnte. Und das ist ja, also das zeigt einfach diese emotionale Belastung, die wir so im täglichen Tun oftmals gar nicht mehr so erleben und gar nicht mehr so sehen. Das sind schon wirklich schwer gepeinigte
Das ist
Menschen,
ja auch
ne?
eine extrem hohe Zahl. Also, das ist ja auch wirklich, boah.
Ja,
Gut,
Sehen hat schon einen
okay.
gewissen
Ja,
Wert. Es
stimmt.
lohnt sich, sich darum zu kümmern.
Genau, sonst würden wir auch heute nicht miteinander sprechen. Insofern schön, dass wir es deswegen tun konnten, weil das Sehen eben so einen Wert hat. Und genau, ich fand die Studie sehr, sehr spannend und bin dir ganz dankbar darüber, dass du dich da heute mit mir drüber unterhalten
Sehr
hast
gerne.
und mir so viel dazu erklären konntest. Ich versuche es mitzunehmen. Ich hoffe, Ihnen, liebe ZuhörerInnen, geht es ähnlich. Und in der nächsten Woche hören wir uns wieder. Dann ist Herr Professor Feldgen leider nicht mehr dabei.
Das ist
Vorerst.
schade.
Von Hornhauterkrankungen ist Herr Professor Feldgen nicht so begeistert. Das ließ sich an seiner Reaktion vorhin schon ablesen, als es darum ging, worum es nächsten Monat geht. Ich hoffe aber, Sie sind genauso vorfreudig wie ich, liebe Zuhörerinnen, denn ich finde das sehr spannend und würde mich freuen, wenn Sie wieder einschalten. An der Stelle möchte ich mich nochmal ganz herzlich bei Bayer bedanken für die finanzielle Unterstützung in diesem Monat, dass dieser Themenmonat möglich gemacht wurde und der Podcast. Und ich freue mich, wenn Sie wieder einschalten und wünsche Ihnen bis dahin eine schöne Zeit und auch Ihnen, Herr Professor Feldgen oder Nikolaus, wünsche ich eine schöne Zeit.
Ja, vielen Dank, Annika.
Tschüss!
Unter vier Augen. Eine Produktion der CARECOM GmbH unter der Leitung von Professor Dr. Alireza Mirchai und Tobias Kesting.